Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Es soll am Samstag Protestdemonstrationen gegen den Rücktritt geben in Hamburg, in München. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da zusammenkommen, aber auf jeden Fall gibt es jetzt schon die Gegenbewegung dazu. Kann man das ignorieren?
Die Erregungsbereitschaft der Leute ist grenzenlos. Man hat das Gefühl, Diana ist nochmal umgekommen. Das Ganze kriegt die Qualität. Also es ist eine Komödie letztendlich. Es ist ein normaler politischer Vorgang. Da hat einer Mist gebaut, da hat sich einer auch nochmal selber richtig ordentlich weiter reinbegeben und jetzt wird zurückgetreten. Willy Brandt ist zurückgetreten, Franz Josef Strauß ist zurückgetreten. Es ist ein normaler Vorgang. In Brandenburg sind innerhalb eines Jahres 3 Minister zurückgetreten. Ja, so what?
So what, sagt Hajo Schumacher. Er ist freier Publizist, Journalist und ja, bringt es, glaube ich, ganz auf den Punkt. Einerseits Normalität, aber andererseits ist es so, dass immer noch Aufgewühltheit die vorherrschende Stimmungslage ist und auch die Medien haben ja ordentlich mitgemischt. Darum wird es jetzt in dieser Sendung auch gehen. Inwieweit haben sie sich vielleicht sogar schuldig gemacht? Das in der Medienmagazin-Ausgabe vom 5. März 2011 und am Ende hören wir noch, was wir immer so unterdrückt haben im klassischen Monatsrückblick. Dieses Medienmagazin ist, Sie sind es gewohnt, natürlich
vom Mund zum Ohr, aus dem Strahle der elektrischen Kraft.
Wieder zu Ihnen kommend und ich hatte gesagt, der Fall zu Gutenberg beschäftigt auch heute das Medienmagazin. Er wurde ja schließlich als jemand bezeichnet, der mit den Medien umzugehen wusste. Er würde sich medial inszenieren, mit der Bild-Zeitung Hand in Hand arbeiten. Im Medienmagazin-Interview aus dem Jahre 2009 erklärte der ehemalige Praktikant der Springer-Zeitung Welt, das war er tatsächlich.
Journalismus war damals ein Gebiet, das mich unglaublich fasziniert hat und das mich gereizt hat. Was die Faszination hält bis heute an. Das hat jetzt mal eine unterschiedliche Sichtweise bekommen. Aber zu wissen heute auch, wie man auf der jeweiligen Seite denkt, wie man handelt, auch seine Eitelkeiten jeweils mit ins Spiel bringt, kann manchmal nicht nur ganz hilfreich sein, sondern ist einfach Teil großer vieler Facetten, mit denen wir befasst sind.
Was wusste er in den letzten Tagen, wie die andere Seite denkt, die Medien? Haben einige Medien vielleicht auch Fehler gemacht? Das möchte ich jetzt besprechen mit Dieter Wonka, dem Hauptstadtkorrespondenten der Leipziger Volkszeitung. Glauben Sie, dass sein Insiderwissen vom Journalismus hilfreich war?
Guten Tag, ich fürchte, es könnte so sein, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob in vergleichbaren Krisenfällen auch Journalisten so sattelfest wären, die eigenen Fehler zu vermeiden und die schwerwiegenden Kommunikationspannen nicht zu machen, die Karl Theodor zu Gutenberg gemacht hat. Als sich das alles zusammenballte und als klar war, man kommt ihm auf die Schliche, er wollte es bis zum Ende nicht wahrhaben und hat gedacht, die Medien sind genauso, wie sie ihn in den letzten anderthalb Jahren betrachtet haben, nämlich baff voll Erstaunen, dass endlich mal einer nicht so blass rüberkommt. Und darüber, dass endlich einer da war, der sich um nicht viel geschert hat, was vielen Journalisten schon als langweiliger Berichterstattungspunkt vorgekommen ist, nämlich neu zu sein, kurz zu antworten und so zu tun, als habe man klare Antworten. Diese Partnerschaft, das war ja ein Wechselspiel und die Medien haben früher erkannt, dass da einer agiert, der keinen Plan mehr hat, wie er aus der Krise rauskommt.
Und Sie meinen, das hat er bedient? Also es gibt ja mindestens 3 Fotos, die in Erinnerung bleiben. Im Hoch der Finanzkrise mit Sektlaune auf dem New Yorker Times Square, im AC/DC-T-Shirt und das altmeisterliche Porträt im diffusen Licht einer Bundeswehr-Transportmaschine hoch in der Luft zwischen Afghanistan und Deutschland. Und bevor wir Ihre Antwort hören, vielleicht doch nochmal die von Karl Theodor zu Gutenberg, als er vom Medienmagazin seiner Zeit gefragt wurde.
Ich sehe das mit Distanz und mit dem notwendigen Humor. Also ein Bild wie in dieser Maschine nach Afghanistan lässt sich gar nicht inszenieren. Und ich ziehe den Hut vor diesem Fotografen in dem Moment. Das ist großartig gelungen, ein tolles Bild. Und mir liegt nicht an Inszenierung, ganz und gar nicht. Aber manchmal wundert man sich, welche Bilder tatsächlich entstehen können und wie man sich danach mit den Bildern auseinanderzusetzen hat.
Wusste er schon damals nicht, was er tat?
Ja und nein, weil Gutenberg ist auch in diesen 3 Fällen eine doppelbödige Persönlichkeit. Ich habe es recherchiert, ich habe mit ihm häufig darüber gesprochen, wie ist es zu dem Bild auf dem Times Square in der Transall-Maschine gekommen, in dem AC/DC-T-Shirt. Alles 3 waren tatsächlich von ihm keine inszenierten Positionen, sondern von Fotografen in Szene gesetzte, bitten. Also man bat ihn, stellen Sie sich mal so hin. Die Fotografen wussten genau, was sie taten, weil man ein bestimmtes Bild hatte. Gutenberg hat denen nicht widersprochen. Insofern auch das vielleicht eine Medienpartnerschaft, die nett ist, die kooperativ freundlich ist. Nicht alle Politiker gehen freundlich mit Medien um, aber keiner soll mir sagen, dass Gutenberg nicht instinktiv natürlich gedacht hat, Mensch, wenn diese Inszenierung auf den Plätzen, im Flugzeug, einmal nie probiert, einmal hingestellt und es funktioniert und es ist eine Form von Zufall, die Angst macht, eine Form von Zufall, wo scheinbar alles gelingt und jetzt kann er sich nicht mal mehr hinstellen, ohne komisch zu wirken. Das ist die neue Sicht, die harte Sicht, die auch die Medien, uns kostet es nichts, den Gutenberg jetzt anders zu sehen. Gutenberg hat man die Droge der öffentlichen Aufmerksamkeit weggenommen. Daran wird er länger zehren als wir ohne ihn.
Gehen wir nochmal zurück zum 18. Februar. Sie sitzen in der Bundespressekonferenz und warten 3 Tage nach dem Erscheinen des Artikels in der Süddeutschen über den Anfangsverdacht eines Plagiats seiner Doktorarbeit auf eine Stellungnahme des Ministers.
Der Minister wird jetzt in diesem Moment, in den nächsten Minuten, vor einigen ausgewählten Medienvertretern, die da vom Ministerium gewartet haben, eine Erklärung abgeben und den Inhalt werden Sie dann erfahren, wenn er es getan hat.
Herr Moritz, wenn ich dafür den Vorstand der Bundespressekonferenz sagen darf, dieses Verfahren halten wir nicht für fair. Das.
Gut, Herr Wonka. Ehrlich gesagt, Herr Moritz, bin ich baff, dass Ihr Minister so ein Feigling ist und sich nicht vor nicht nur ausgewählten Medien, die gewartet haben, um einen Tonständer hinzustellen. Und können Sie mal eine Erklärung versuchen, weshalb er nicht die Traute hat, sich hier herzustellen, um Fragen zu beantworten, die alle möglichen Leute, nicht nur böse Journalisten, stellen und die auf eine Antwort warten.
Also er hat sich so entschieden, wie er sich entschieden hat, vorzugehen. Und ich habe das jetzt von hier aus nicht weiter zu interpretieren oder zu kommentieren.
Wusste er nicht, was er tat? War es eine bewusste Brüskierung oder ging es nicht anders, weil er zu stark wegen der Todesfälle in Afghanistan Wichtigeres zu tun hatte, als den tradierten Abläufen zu folgen?
Das kommt immer darauf an, wie man Herrn Gutenberg geneigt ist zu beurteilen. Unterm Strich, objektiv gesehen, war es natürlich eine absolute Dummheit des Pressesprechers, des Ministers davon zu sprechen, dass ein ausgewählter Kreis von Journalisten im Ministerium sein Mikrofon hinhalten darf, keine Fragen stellen darf und eine Erklärung entgegenzunehmen. Ich weiß, dass man natürlich in dem Moment, dass Gutenberg gesagt hat, die Toten von Afghanistan sind da, ich will jetzt den Mist mit dieser Promotion weghaben, ich mache das jetzt einfach, um mich ganz den Toten zu widmen. Das kann man glauben oder auch nicht. Gutenberg konnte sich bis dato immer darauf verlassen, dass man das Positive geglaubt hat bei ihm. Die anderen haben sich, die Kritiker haben sich ja schon gar nicht mehr getraut aufgrund des medialen Drucks. Plötzlich wird nachgefragt und plötzlich, und das hat mich persönlich erbost und erbittert und enttäuscht, plötzlich tritt einer feige auf, nämlich es droht sich etwas abzuzeichnen, es braut sich eine Plagiatsaffäre zusammen und Karl Theodor zu Gutenberg ist nicht in der Lage, den Mut zu haben, sich hinzustellen und zu sagen, Leute, pass auf, das und das ist vorgekommen, ich kann es mir nicht selber nicht erklären, gebt mir eine Stunde Zeit oder gebt mir eine Woche Zeit oder ich habe Mist gebaut, so ist das Leben. Aber diesen Mut, für den er auch bewundert wurde, auch von Teilen der Medien, nämlich, dass es mal einer ist, der gerade heraus spricht, plötzlich reagierte er verschüchtert, verschwurbelt und vielleicht, das dämmerte mir damals und anderen auch, vielleicht ist er in Wahrheit nie anders gewesen, sondern wir wollten ihn einfach auch nur anders sehen, weil das von und zu, das gegelte Haar und diese scheinbar gefühlte Unabhängigkeit, weil das schon ein gewisses Faszinosum im Alltag der grauen Mäuse und Mäusinnen ist.
Bevor wir auf die sogenannte Wettertannenrede am 21. Februar gucken, erstmal eine ganz kleine Zäsur. Weiterhin am Telefon Dieter Wonka, Hauptstadtkorrespondent der Leipziger Volkszeitung. Blick auf den Montag, 21. Februar. Gutenberg hat seine Doktorarbeit gelesen und hält seine Wettertannenrede in Kelkheim. Zu Beginn eine Ohrfeige für die anwesende Presse.
Die Medienvertreter, die ja ohnehin nur für die Kommunalwahl, in Anführungszeichen für die große Kommunalwahl gekommen sind, können jetzt auch den Raum verlassen. Dann können wir uns entsprechend dieses Themas annehmen.
Wie erklären Sie sich diese Angriffslust?
dass der Mann auch zu diesem Zeitpunkt noch fest und tief in seiner Parallelwelt verwurzelt war. Er hatte nicht begriffen, wie ernst die Lage ist. Er hatte nicht begriffen, dass er eine mistige Doktorarbeit geschrieben hat. Er hatte noch immer nicht begriffen, dass es schon längst kein Spiel mehr ist, kein Spiel mehr mit Eitelkeiten oder mit Schlagzeilen oder mit Schlagworten, sondern dass es inzwischen wirklich um existenzielle Fragen ging, um Fragen der Glaubwürdigkeit und um Fragen, was verbirgt sich hinter einem vielleicht Kunstprodukt Gutenberg. Und der Jubel, ich verstehe, dass man als Parteipolitiker, der auf Jubel angewiesen ist, in dem ersten Versuch vielleicht sich zu erklären, nicht gerade vor die Hauptstadtpresse oder vor Journalisten geht, sondern sich zu einer von Roland Koch geschulten und abgehärteten Parteibasis nach Hessen geht. Okay, dann kann man das erzählen. Aber ich glaube, Gutenberg hat in dem Moment gedacht, als ihm die Menschen zugejubelt haben, wie sonst immer, egal was er gesagt hat, hat er gedacht, Mensch, jetzt ist die Affäre doch zu wuppen, jetzt komme ich doch durch. Und ich weiß, dass er bis zu diesem Zeitpunkt auch sogar noch gedacht hat, er kommt als Wissenschaftler durch, weil er der Meinung war, er hat eine tolle Doktorarbeit geschrieben. Das hat er bis zum Tag seines Rückzugs von allen Ämtern gedacht. Und das ist diese Parallelwelt, in der er sich eingegraben hat, in die andere gar nicht mehr reingekommen sind. Das ist vielleicht am Ende war es dann auch ein psychologisches Problem, nicht nur ein mediales Problem.
Aber muss man dann gleich die Hauptstadtpresse angreifen? Er sagte dann ja im Verlauf der Rede weiterhin.
Ich weiß, dass man den Anspruch auch hat, dass jemand, der sich in die Öffentlichkeit begibt, dann in der Öffentlichkeit auch zu gewissen Dingen Stellung nimmt. Und ich mache das mit großer Freude und von Herzen gerne vor Ihnen heute Abend. Und nicht alleine vor der Hauptstadtpresse in Berlin, sondern bewusst und gerne vor Ihnen. Weil ich glaube, dass dieser Bezugspunkt einer ist, der deutlich macht, dass uns die Öffentlichkeit als Öffentlichkeit wichtig ist und dass Sie erfahren können aus erstem Munde, was mir am Herzen liegt, was in meinen Augen mitteilenswert ist und nicht erst, was durch Kommentierung Sie letztlich wieder erreicht. Und deswegen ist das, glaube ich, die richtige und auch die gebotene Herangehensweise.
Das ist doch eindeutig eine Kampfansage an die Hauptstadtpresse. Hatte er denn tatsächlich Grund für dieses Misstrauen? Haben Kollegen Fehler begangen?
Ich komme gleich zu den Fehlern, aber ich glaube, das war die Fehleinschätzung, dass er sich gemein gemacht hat mit seinem Publikum und Medienschelte, wenn man sie nicht gerade vor Journalisten ausbringt, sondern in Anführungsstrichen vor einem normalen Publikum, kommt immer gut an.
Aber Phoenix war dabei.
Phoenix war dabei, das war gerade deswegen, es ging ihm ja auch um den Jubel, aber das CDU-Volk jubelte ihm zu, weil die Presse behandelt die CDU oder den Hoffnungsträger ganz pauschal, weil pauschale Urteile den Medien auch leichter fallen als differenzierte Urteile. Pauschal kann man die Hauptstadtpresse abqualifizieren, weil die Bürger doch sehr viel klüger sind als Bild, Bams oder Glotze im Zweifelsfall. Also diese billige Suchen nach Beifall, ich glaube, das war ein Zeichen von Schwäche und keins von Stärke. Gutenberg weiß es besser, weiß, dass die Hauptstadtpresse vielleicht doch ein bisschen genauer hinguckt als das CDU-Publikum. Er weiß aber auch, dass die Hauptstadtpresse billig hinters Licht zu führen war, nämlich von dem Kunstprodukt, von dem Icarus, von dem Menschen, der ein unglaubliches Verführungspotenzial auf die Beine gebracht hat, der Politik als Zocken begriffen hat und die Medien haben in ihrer Mehrzahl immer mitgezockt und vielleicht ist auch da nicht klar geworden, wer ist eigentlich Beobachter und wer ist Verursacher, wer ist Opfer, wer ist Täter, wer ist Kumpel und wer macht mit, wer steht nur Schmiere und irgendwie ist das doch eine gewisse, naja, verführte Gesinnungsgemeinschaft vielleicht gewesen, Medien und der Herr zu Gutenberg. Und am Ende, glaube ich, hat er auch selber an sich geglaubt, so wie viele Medien gedacht haben, es gibt sie doch noch, die bessere Alternative zur gängigen Politik.
In seiner Rücktrittserklärung finden sich zwei Hinweise auf die Kritik an Medien. Er sagte,
wenn allerdings, wie in den letzten Wochen geschehen, die öffentliche und mediale Betrachtung fast ausschließlich auf die Person Gutenberg und seine Dissertation statt beispielsweise auf den Tod und die Verwundung von 13 Soldaten abzielt, so findet eine dramatische Verschiebung der Aufmerksamkeit zu Lasten der mir Anvertrauten statt. Hinzu kommt der Umstand, dass ich mir für eine Entscheidung dieser Tragweite jenseits der hohen medialen und oppositionellen Taktfrequenz die gebotene Zeit zu nehmen hatte.
Also hier gibt es zwei Vorwürfe. Zum einen ein Ungleichgewicht in der Berichterstattung und dann die mediale Taktfrequenz. War diese objektiv zu hoch?
Die mediale Taktfrequenz, ja, die war zu hoch. Das war sozusagen, die Medien haben sich überstürzt mit Titelgeschichten. Jeder wollte noch schnell eine noch gesteigertere Titelgeschichte haben. Die fabelhaften Guttenbergs, ich finde die toll. Die Guttenbergs überall von Spiegel bis Bild, das war ja eine durchgängige, beinahe bunte Mischung. Beinahe alle sind in einen Wettlauf eingetreten, um mitzumachen, um den Zug nicht zu verpassen. Und umgekehrt hat Gutenberg gedacht, es gibt sowas wie vielleicht das Perpetuum mobile in der Politik. Also da muss, wenn man einmal draufsetzt, muss man gar nicht mehr viel selber tun oder gar nichts mehr selber tun. Und es geht immer schneller und nichts kann einen mehr stoppen. Und je schneller man handelt, je mehr man für Hektik sorgt, je mehr man für Schlagzeilen durch Interviews oder durch forsches Auftreten sorgt, umso mehr setzt man sich von den anderen ab und umso mehr ist man vielleicht doch am Ende das Bessere. Und das ist ja die Last oder die Freude des adligen Elternhauses auch gewesen. Auch das spielt eine Rolle. Adel erleichtert manches, eine hübsche Frau an der Seite zusätzlich. Also all dieses, was früher an Vorurteilen, an Urteilen für ideologische Debatten gesorgt hat, hat sich plötzlich hinter den Guttenbergs versammelt und sagte, es geht doch, es gibt die netten Adligen, es gibt die netten, klugen Blondinen, es gibt ein Ehepaar, was funktionieren kann und es hält uns auf Trab, wie wunderbar. Jeden Tag eine neue Guttenberg-Geschichte und das Leserecho war so, dass man immer auch als Schreiber, als Autor das Gefühl hatte, über diese Guttenbergs, diese fabelhaften Guttenbergs kann man gar nicht zu wenig machen.
Vielleicht auch noch zum Abschluss des Interviews ein Fazit, also zu Guttenberg mehr Medienopfer als selber Täter?
Ach, ich glaube, am Ende natürlich war er selber, er hat gefälscht, er hat betrogen offenbar bei seiner Doktorarbeit, er hat zu viel gezockt. Und wir werden uns als Medien demnächst auf die Suche nach dem neuen Guttenberg machen, weil nur über die preußisch-tugendsamen de Maizières zu berichten, ist langweilig und gibt auch kaum Schlagzeilen her. Ich glaube, entweder wir finden einen neuen Guttenberg oder wir wiederbeleben den alten. Insofern Wiederholung des Schicksals vielleicht möglich.
Mein Dieter Wonka, er ist der Hauptstadtkorrespondent der Leipziger Volkszeitung. Vielen Dank.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Am späten Abend des 24. Februar veröffentlicht die Frontfrau der Band Wir sind Helden, Judith Holofernes, eine spontane Reaktion auf die Offerte einer Werbeagentur, bei einer Bildkampagne mitzuwirken. Sie schreibt unmissverständlich, dass sie dafür nicht zur Verfügung stehe. 4 Tage später erscheint in der Taz eine Anzeige der Bild. Der Inhalt genau dieser Antworttext an die Werbeagentur. Mehr gleich von der Taz-Chefin Ines Pohl dazu. AM, FM, also Mittelwelle oder UKW. Radio 1 sendet natürlich schon lange nicht mehr auf Mittelwelle, dafür aber im Netz. Und ich hoffe, es hören sehr viele zu, denn bevor hier Ines Pohl den zweiten Medienaufreger, die Bildanzeige in der Taz, aus ihrer Sicht kommentiert, wo der unmissverständliche Wunsch von Judith Holofernes, nicht zum Bestandteil von Bildwerbung zu werden, dem Wunsch der Taz nach Werbeeinnahmen geopfert wurde, natürlich auch zuerst die Frage an Sie, an die Taz-Chefin Ines Pohl, ob die Medienschelte zu Guttenbergs in den letzten Tagen gerechtfertigt gewesen sei.
Ich meine, zunächst muss man sagen, dass er dank bestimmter Medien ja überhaupt zu diesem Star wurde, der er jetzt war bis vor kurzem und für viele sicherlich immer noch ist, das darf man nicht vergessen. Da drin drückt sich seine Grundhaltung aus. In der Demokratie sind Medien sehr, sehr wichtig, da ist die Pressefreiheit sehr, sehr wichtig. Da ist es auch wichtig, dass Medien gerade die Politikerinnen und Politiker kritisieren, er hat in dieser Kritik einmal mehr gezeigt, dass er eigentlich sich als halber König fühlt, als ein Herrscher in einem feudalen Staat, der eben mit diesen demokratischen Mitteln nicht umgehen möchte. Also versagt haben ganz bestimmt nicht die Medien mit ihrer Kritik, versagt hat er, der nicht in der Lage war, die Kritik sinnvoll auch in Handeln rechtzeitig umzusetzen.
Er bezieht das auch auf die mediale Beachtung insofern, dass der Tod von Bundeswehrsoldaten in Afghanistan wichtiger sei als seine gravierenden Fehler in der Dissertation. Also dass hier möglicherweise, wir kennen das unter dem Begriff mediale Sau, dass er jetzt die mediale Sau war.
Naja, er hat ja in seiner Abschlussrede oder in seiner Rücktrittsrede darauf verwiesen, dass er so lange gewartet habe, bis eben die drei toten Bundeswehrsoldaten unter deutscher Erde liegen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Bis zum letzten Moment funktionalisiert er wirklich nicht nur sein Amt, sondern sogar tote Soldaten, um sich selber in die aktive Macherpose zu bringen. Und dann spricht er gleichzeitig davon oder wirft es einmal mehr den Medien vor, dass die Soldaten funktionalisiert werden. Es drückt einfach aus, wie zynisch dieser Mann agiert und wie zynisch der wirklich bereit ist, alles, sogar tote Menschen für sich selbst zu vereinnahmen. Das war für mich auch, das muss ich sagen, in dieser Abschlussrede ja erschütternd. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ein deutscher Politiker so weit geht, sogar Tote für sich zu funktionalisieren.
Mit der ganzen zu Gutenberg-Debatte kam auch die Bild-Zeitung in die Schlagzeilen. Der Spiegel hat sogar einen ganzen Titel gemacht, Bild, die Brandstifter. Und als hätte man sozusagen noch ein Beispiel gebraucht, hat die Bild-Zeitung in der Taz eine Anzeige geschaltet mit einem geklauten Text von Judith Holofernes von Wir sind Helden. Ist das nicht auch zynisch, dass man sozusagen zum Streikbrecher wird als Taz?
Streikbrecher verstehe ich nicht. Warum Streikbrecher?
Naja, in diesem Text wird ja eindeutig klar, dass Judith Holofernes eine Werbekampagne ausschließt für die Bild-Zeitung. Dieser Text wurde sozusagen als Werbeanzeige geschaltet und ihre eigene Haltung wird damit sozusagen aufgeraucht, paralysiert. Also das ist so wie wenn man streikt und dann gehen dann doch Arbeiter ins Werktor und die Botschaft ist, du kannst sagen, was du willst, du wirst unabhängig von deinem Willen eingespannt für eine Werbekampagne. Und da hat die Taz mitgeholfen.
Ich sehe das ganz anders. Zum einen vorweggeschickt, in der Taz ist wie in jedem anderen ordentlichen Zeitungshaus eine ganz strikte Trennung zwischen Redaktion und Anzeigen. Also die Redaktion verfügt gar nicht über die Hoheit zu entscheiden, ob eine Anzeige erscheint oder nicht. Wenn die Anzeige, das ist im Redaktionsstatut der Taz festgeschrieben, nicht rassistisch, sexistisch oder kriegsverherrlichend ist, diese Kriterien treffen bei der Anzeige nicht zu. Deswegen liegt die Verantwortung für das Schalten dieser Anzeige wirklich in der Verantwortung des Verlages. Zum Inhalt der Anzeige muss man sagen, der Brief von Holofernes war ja in der Öffentlichkeit. Also das ist nicht so, dass da urheberrechtliche Grenzen meiner Meinung nach überschritten wurden. Sie hat den selber ins Internet gestellt, der wurde 10.000-fach geklickt. Das ist ein super Text. Man kann natürlich auch sagen, sie hat dadurch nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit gekriegt, dass die Bild-Zeitung bezahlt hat, dass der ganze Text auf einer ganzen Seite abgedruckt wird. Ich verstehe es schon, also dass man das kritisieren mag, dass es der Bild-Zeitung darüber gelingt, über diese Finte, dass sie sagt, danke, dass sie sogar unbezahlt Werbung machen, dass man das kritisiert. Aber nochmal, das liegt in der Verantwortung des Verlages und so belassen wir das auch. Ich meine, und was wir auch gemacht haben, das haben die aufmerksamen Taz-Leserinnen gesehen, wir haben auf einer ganzen Seite ein Interview mit ihr abgedruckt, wo sie nochmal diesen Brief erklärt, aber auch konkret Stellung beziehen kann und auch die Anzeigenschaltung kritisiert. Also da sind wir transparent. Das ist auch durchaus im Haus umstritten. Das ist nicht so, dass alle Kolleginnen und Kollegen das richtig finden. Aber wenn wir immer nach der Meinung des Hauses gehen, das darf ich hier auch sagen, so transparent sind wir, hätten wir selbstverständlich gar keine Anzeige. Und ich persönlich bin froh, dass Anzeigen ein bisschen Geld in den Säckel spülen, weil wir sind immer knapp bei Kasse. Wir werden da von dieser Bildanzeige ungefähr 10.000 Euro übrig behalten. Da kann ich 4, 5, 6 wichtige Recherchen finanzieren und insofern geht die Rechnung für uns auf.
Also ist das tatsächlich eine Bestätigung des alten Spruchs, jeder hat seinen Preis, auch die Taz?
Richtig ist, dass der Platz in der Taz im Printprodukt wie auf der Online-Seite seinen Preis hat. Ja, den kann man kaufen, um Anzeigen zu schalten.
auch wenn er, und das wäre jetzt mein Vorwurf, persönlichkeitsrechtsverletzend ist, weil offenbar, das kam ja in dem Taz-Interview mit Judith Holofernes raus, sie sich wundert, dass die Taz da mitmacht. Das ist noch was anderes als eine Vervielfältigung des Textes. Hier wird geworben, ausdrücklich geworben, mit einem Text, wo sie sagt, sie möchte nicht, dass mit ihr geworben wird.
Das ist diese Brechung, das hat schon fast was Masochistisches, richtig. Das muss sie klären, im Zweifelsfall kann sie gegen den Springer Verlag klären. Sie hat begründet, warum sie das nicht macht. Aber nochmal, das ist Entscheidung des Verlages und nicht der Redaktion. Da müssen Sie mit unserem Verlagsleiter sprechen. Und nein, ich mache mir da jetzt nicht nur einen schlanken Fuß, ich finde das richtig. Ich finde das auch ganz wichtig, dass Redaktionen und Anzeigen getrennt sind. Wir fordern das immer ein. Wir kritteln in ganz vielen anderen Verlagen, dass es nicht der Fall ist. Dass jemand sagen kann, hier ein Atomkonzern schaltet in ihrer Zeitung für 1 Million übers Jahr verteilt Anzeigen, wenn ihre Redaktion entsprechend berichtet. Das läuft in der Taz so nicht. Herr Ruch hat null, also ist unser Geschäftsführer, hat uns null in Inhalte reinzuregieren und genauso wenig habe ich als Chefredakteurin in seine Entscheidung, was das Schalten von Anzeigen anbelangt, mitzusprechen. Und das mag im Einzelfall schmerzhaft sein oder schmerzvoll sein, aber das ist gut so und dazu stehe ich hundertprozentig, weil nur diese klare Trennung garantiert langfristig unsere journalistische Unabhängigkeit.
Die Taz ist mehr als nur eine Print- und Online-Ausgabe. Es gibt regelmäßig auch Taz-Bücher und Taz-Kongresse, wie jetzt Anfang April. Aber während dieses Interview jetzt läuft, wird zeitgleich ein Buch vorgestellt, das Sie herausgegeben haben. 50 einfache Dinge, die Sie tun können, die Gesellschaft zu verändern. Ist es wirklich so einfach, die Gesellschaft zu verändern, dass man sie in 50 Regeln oder Thesen formulieren kann?
Es ist natürlich so einfach nicht einerseits und dieses Buch hat auch überhaupt nicht den Anspruch, alle Möglichkeiten sozusagen abzudecken. Gleichwohl ist es richtig, wenn Sie reingucken, sehen Sie das auch, dass man in ganz unterschiedlichen Bereichen, ob jetzt im Bereich Gesellschaft, im Bereich Bildung, im Bereich Ökonomie, Ökologie, mit ganz kleinen Dingen sehr, sehr viel bewirken kann. Und genau diesen Zusammenhang will dieses Buch aufzeichnen. 50 Taz-Autorinnen und Autoren haben aus ihren Bereichen Artikel dazu geschrieben und zeigen eben im Kleinen, was man machen kann, um Großes zu verändern.
Die für Sie wichtigste Weltveränderungsmöglichkeit?
Natürlich sind Ressourcen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sehen das an den dramatischen Zahlen, die wir im Zusammenhang mit dem Klimawandel bekommen, wenn wir uns ernsthaft damit beschäftigen. Insofern glaube ich, oder würde ich sagen, ist es für mich schon wichtig, immer genau zu überlegen, wann ich was kaufe, was ich kaufe, unter welchen Produktionsbedingungen das hergestellt wird, welche Verkehrsmittel ich benutze. Also ich glaube, mein persönlicher Energiekonsum ist was, wo ich sagen würde, das ist was, wo man, glaube ich, mit kleinen Dingen schon sehr, sehr viel bewirken kann.
Taz-Chefin Ines Pohl. Übrigens, Bildchef Kai Diekmann hat angeboten, keine Bildanzeigen mehr zu schalten. Wie man allerdings die Schaltung der Bildanzeige in der Taz im Springer Vorstand sieht, gleich. Jörg Wagner, Radio 1 Medienmagazin RBB. Das ist eine juristische, ethische und medienpolitische Frage. Die geht an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Matthias Döpfner. Wie bewerten Sie die Tatsache, dass die Bild-Zeitung mit einem fremden Text eine Anzeige bei der Taz geschaltet hat, obwohl Sie als Axel Springer AG die Praxis Diebstahl von Texten mit einem Leistungsschutzrecht bekämpfen wollen? Zweiter Teil der Frage, wie bewerten Sie zudem, dass in dem Text ausdrücklich formuliert wird, dass die Autorin nicht für Werbung für die Bild-Zeitung zur Verfügung steht? Stichwort Persönlichkeitsrecht. Danke.
Ich glaube, dass diese Aktion doch eher einen augenzwinkernden Charakter gehabt hat und jetzt nicht als eine Grundsatzdebatte über Urheberrechte geführt werden sollte. Frau Holofernes hat sich verhalten zu dieser Anfrage und ich glaube, wir haben mit dieser einmaligen Anzeige in der Taz eine interessante Diskussion, ein Interview in der Taz und eine Debatte ausgelöst. Und wir wollten zeigen, dass wir eben in der Tat auch die allerkritischsten und ernsthaftesten Auseinandersetzungen mit der Bild-Zeitung im Zusammenhang mit dieser Kampagne zur Diskussion stellen wollen. Darum geht's. Und insofern denke ich, dass das auch für die Urheberin in diesem Fall nicht als Bruch von Rechten hoffentlich wahrgenommen wird.
Soweit Dr. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG auf der Bilanzpressekonferenz in dieser Woche zum ablaufenden Geschäftsjahr. Danach wird auch der Axel Springer Konzern nach dem Rekordjahr 2010 weiter zulegen. Das ist alles nochmal nachzulesen, auch auf der Homepage von Axel Springer selbst. Viele, viele Zahlen. Aber auch eine Frage wurde ihm gestellt, weil es gab Medienberichte, dass Axel Springer alte Pläne, die Pro7Sat1 Media AG zu kaufen, möglicherweise wieder auflegen könnte. Aber da dementierte Matthias Döpfner.
Pro7Sat1, das ist in der Tat ein interessantes Phänomen. Die Geschichte gestern, Döpfners Traum, ich glaube, es müsste eigentlich heißen Wunschtraum in Unterföhring oder so. Also ich habe das Gefühl, das ist eher aus anderen Träumen und Wünschen heraus gespeist. Ich kann Ihnen klar sagen, wir würden natürlich nicht kategorisch ausschließen, je irgendeine Fernsehaktivität zu erwerben. Aber ich sage Ihnen ganz klar, es gibt keine Pläne, es gibt keine Gespräche. Die Wahrscheinlichkeit war noch nie so gering wie heute, dass wir in irgendeiner Form an einem größeren Fernsehsender und an einer Fernsehgruppe Interesse haben könnten. Denn wir haben ja nun, nachdem die Pro7Sat1-Transaktion abgelehnt wurde vor 5 Jahren, uns entschieden, den damals ja schon aufgezeigten alternativen Weg zu gehen und organisch Bewegtbilder selbst zu generieren und organisch zu wachsen und den Anteil der Bewegtbilder in unseren Online-Angeboten sukzessive zu erhöhen. Das tun wir, wenn Sie mittlerweile in die großen Online-Marken des Hauses schauen. Das sind schon teilweise fast wie kleine Halbfernsehkanälchen. Und da entwickelt sich sehr viel in Richtung Bewegtbild. Das heißt, die Notwendigkeit ist geringer geworden. Zweitens, das Asset steht heute völlig anders da, wesentlich komplexer mit ganz anderen Märkten, im Übrigen mit einer sehr hohen Verschuldung, die wir doch mit Sorge sehen würden. Und im Übrigen auch, und das ist vielleicht der wichtigste Aspekt, schlichtweg zum völlig falschen Zeitpunkt. Also es geht ja auch um sowas wie Zyklik und Preisentwicklungen. Und da kann ich nur sagen, also das gegenwärtige Preisniveau ist ganz weit entfernt von einer Größenordnung, die für uns auch nur ansatzweise vertretbar wäre. Weder für eine Mehrheitsübernahme noch für eine Minderheitsübernahme, die ich ohnehin sehr kritisch sehen würde. Warum sollen wir Minderheiten sammeln? Dafür werden wir von unseren Aktionären, glaube ich, nicht gekauft. Insofern, da ist wirklich nichts dran, muss ich in dieser Klarheit sagen.
Dr. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG. Mehr dann im Podcast, unter anderem auch zum neuesten Spiegeltitel, dem letzten, besser gesagt vom Montag. Bild die Brandstifter und auch zur Freilassung der BAMS-Reporter. Wie gesagt, mehr dann im Podcast. Und damit sind wir schon wieder fast in einer Ausflugschneise, wenn da nicht noch wäre, zusammenzukramen, was wir im Monat Februar unterdrückt haben. Da sind besonders 2 Themen schmerzlich, die ich nicht mehr in die Sendung hineingepackt haben konnte, aus rein objektiven Gründen. Aber Herr Pehler und Daniel Fiene haben die für uns jetzt zum Ende des Medienmagazins nochmal aufgespickt.
Hallo Berlin, ich bin Herr Pehler.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene. Im Februar haben viele Amerikaner die erste Tageszeitung für das iPad ausprobiert, The Daily.
The Daily kommt aus dem Hause des Medienmoguls Rupert Murdoch. 126 Journalisten veröffentlichen in der iPad-Zeitung jeden Tag 100 Seiten für wöchentlich nur 99 US-Cent.
Alex Eumer von iPhoneBlog.de hat uns verraten, wie ihm die ersten Ausgaben gefallen haben.
Naja, so ein bisschen in multimedialen Kontext von so einer App und profitiert natürlich davon, dass man so ein bisschen Geschichten mit Video machen kann, dass man irgendwie 360-Grad-Fotos da einbinden kann, dass man Audiodateien direkt in die Artikel integriert, beispielsweise auch Abstimmungen etc. Im Moment ist das so ein ganz netter Ansatz, der sich natürlich von so einem klassischen Nachrichtenseite unterscheidet, indem sie einfach besser aufbereitet ist.
Da möchte ich nochmal nachfragen. Du hast jetzt gesagt, ja, das ist ganz nett, da kann man ein bisschen Video machen. Was fehlt dir dann noch?
Erstmal fehlt mir natürlich so eine gewisse technische Stabilität. Das Ganze ist noch alles sehr auf wackeligen Beinen und ich bin dann schon doch sehr verwundert. Das ist ja eine richtig große Ankündigung gewesen, an der auch Apple ja partizipiert hat. Und technisch muss ich sagen, ruckelt es dann noch an der einen oder anderen Stelle. Und die Videos sind noch nicht so hochauflösend, wie man sich das vorstellen kann.
Aber wann ist The Daily ein Erfolg? Dazu James Murdoch, der Sohn von Verleger Rupert Murdoch.
Immer wenn wir einen Meilenstein erreichen, dann werden wir uns auch schon einen nächsten aussuchen. Wir wünschen uns natürlich sehr viele Kunden. Wir kennen aber das Tempo noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, wie die Kundendynamik aussehen wird. Das Prinzip des wöchentlichen Abos ist ganz anders als zum Beispiel ein jährliches Abo, wo wir ja schon Erfahrungen zum Beispiel im digitalen Fernsehbereich gesammelt haben. The Daily ist also ein Produkt für den Massenmarkt. Deswegen soll in Kürze auch die Android-Version erscheinen, damit da mehr Leute erreicht werden. Aber die kostenlose Phase, die musste schon im ersten Monat verlängert werden, da es zu viele technische Probleme in den ersten Startwochen gab.
Yahoo hat im Februar einen Online-Kiosk veröffentlicht, auf dem Verleger künftig publizieren sollen. Mehr Aufmerksamkeit gab es aber für Apple.
Denn bislang gab es ja für Inhalteanbieter keine Möglichkeit, den App-Nutzern ein Abo-Modell anzubieten. Und genau das ist jetzt auch durch Apple angekündigt worden.
Das Unternehmen von Steve Jobs behält, wie beim App-Verkauf, bei den Abo-Gebühren 30% der Einnahmen ein, will also kräftig mitverdienen.
Die Verleger in Deutschland sind sauer und sprechen sogar vom Preisdiktat. Sie dürfen die App-Abos nämlich nicht mit Print-Abos verknüpfen oder auch gegenseitig befruchten. Apple will nämlich immer mitverdienen.
Da kam pünktlich Google mit einem eigenen Bezahlsystem um die Ecke. Google One Pass. Das macht genau die Sachen anders, die bei Apples App-Welt kritisiert werden. So behält Google sogar nur 10% mit One Pass ein. Hören wir doch einmal in das Werbevideo rein.
Seitdem die Veröffentlichungsindustrie wächst, experimentieren Publisher mit neuen Online-Modellen. Google hilft den Menschen, Zugang zu Dingen zu finden, die sie lesen möchten. OnePass macht es jedem möglich, auf den Qualitätsjournalismus zuzugreifen, den sie schätzen. Es ist eine einfache, flexible Methode für Leser, um auf Inhalte von Anbietern zuzugreifen, die sich entschieden haben, Geld zu verlangen. Nutzer brauchen nur ein Login, um überall Zugriff auf Nachrichten zu erhalten. OnePass ist einfach einzusetzen, einfach zu verwalten und einfach für Leser. OnePass ermöglicht Inhalte, die einmal auf einem Gerät gekauft worden sind, auch mit dem gleichen Login auf allen anderen Geräten zu nutzen, wenn dieser Anbieter die dort zur Verfügung stellt. Also nicht nur auf dem Notebook, sondern auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet.
Aber auch für Inhalteanbieter klingt das System auf den ersten Blick sehr offen. Die Geschäftsmodelle können selbst festgelegt werden, also Zahlung pro Artikel, Abonnements, Pakete mit mehreren Ausgaben. Und bestehenden Kunden kann über ein Gutscheinsystem Zugriff auf die geschützten Inhalte gegeben werden.
Interessant ist, dass Google ausgerechnet in Deutschland OnePass vorgestellt hat. Und zum Start sind auch Axel Springer, Focus Online und Stern als Partner vorgestellt worden. Im Februar hat sich also einiges in Sachen Paid Content getan.
Wir behalten das für Sie im Auge. Neuigkeiten gibt es schon im nächsten Monatsrückblick. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine
mediale Zeit.
Und hier formieren sich nun wieder die Bits und Bytes zum Podcast Bonustrack und wie angekündigt mit Ausschnitten aus der Bilanzpressekonferenz der Axel Springer AG vom 2. März 2011. Den Anfang macht Henning Peitzmeier von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Ihrer Aufzählung über Ihre gesamten Rekorde im abgelaufenen Geschäftsjahr, Rekord EBITDA, Rekorddividende, da fehlt mir ein Rekord, aber bitte korrigieren Sie mich, wenn es kein Rekord ist. Die Rekordvorstand Vergütung 17,9 Millionen Euro für vier Personen in einem mittelständischen Konzern. Also das scheint mir in der deutschen Unternehmenslandschaft ebenfalls rekordverdächtig. Und die dritte Frage, Sie haben Auflagenverluste auch bei Ihrem wichtigsten Renditeträger der Bild-Zeitung. Wie wollen Sie das in diesem Jahr auffangen? Ist da an eine Preiserhöhung gedacht? Dankeschön.
Vielleicht fange ich beim letzten an. Preiserhöhung Bild-Zeitung. Wir erhöhen die Preise der Bild-Zeitung in der Regel immer so alle 3 Jahre und das wiederum in 3 Zyklen. Also das heißt, wir fangen mit den westdeutschen Metropolen an, gehen dann in die westdeutschen Provinzen und dann am Schluss erhöhen wir die Preise in den östlichen Bundesländern. Und wir haben noch keine Aussage zu einer Preiserhöhung getroffen, auch noch keine Entscheidung getroffen. Aber Sie können ja aus dieser Zyklik ein bisschen ableiten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Preiserhöhung zunimmt. Denn wir wollen das ja auch regelmäßig und sozusagen verlässlich machen, auch wie bei anderen Produkten, die zum täglichen Leben nötig sind. Die Vorstandsvergütungen, das ist eine Frage, die sich eigentlich an unseren Aufsichtsratsvorsitzenden richtet. Der ist nur heute nicht hier, deswegen zitiere ich ihn. Er sagt, bei den Aufsichtsratsvergütungen immer guter Rat ist teuer. Das gilt für Vorstände auch. Ich glaube, erfolgreich zu wirtschaften, das ist die entscheidende Voraussetzung. Wenn Sie gucken, dass es im letzten Jahr bei den Vorstandsvergütungen 300.000 Euro nur Weniger war allerdings, gab es im letzten Jahr einige Sondereffekte, die die Vergütung im letzten Jahr höher erscheinen ließen, als sie tatsächlich war. Insofern spiegelt sich natürlich schon auch noch mal eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr durch die erfolgreiche Performance bei 50% Ergebnissteigerung. Ich glaube, ein Rekordwert ist es nicht. Ich will es Ihnen jetzt nicht garantieren, aber wir müssen noch mal in die Vergangenheit gucken. Ich meine, es war schon mal bei, also war schon mal etwas höher.
Herr Grimbeck.
Ja, vielleicht auch noch was zum augenzwinkernden Charakter, Herr Döpfner. Sie haben im letzten Jahr häufiger gesagt, wenn die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren kostenlosen Apps kommen, dann ist das schlimmer als das Wiederauferstehen von Gratiszeitungsprojekten in Deutschland. Das haben Sie heute noch nicht gesagt. Darf ich hoffen, dass diese Debatte uns dieses Jahr nicht nochmal ins Haus steht, obwohl das ZDF ja gerade angekündigt hat, jetzt eben auch wie die ARD demnächst entsprechende kostenlose Angebote zu machen?
Herr Grimbeck, ich muss Ihre Hoffnung dämpfen. Und das Augenzwinkern gerät bei mir bei diesem Thema doch eher zu einem ernsten, strengen Blick. Denn ich finde, dass wir das schon ernst nehmen müssen. Und ich will nur ganz kurz noch mal erläutern, warum. Es ist langfristig, und ich glaube, da spreche ich überhaupt nicht zuerst für Axel Springer, sondern für die ganze Branche, denn Axel Springer könnte sich kurzfristig und opportunistisch auf den Standpunkt stellen, wenn es der ganzen Branche schlecht geht und wenn Geschäftsmodelle zusammenbrechen, sind wir als Marktführer zunächst mal Krisengewinner und können die ganzen Strauchelnden aufsammeln. Also wir könnten das zynisch sehen und sagen, lass die mal das Geschäftsmodell von markengebundenen Qualitätsinhalten kaputt machen, denn wir profitieren erstmal davon. Tun wir nicht, weil wir sagen, langfristig ist das nicht gut. Und da ist einfach die Logik die, dass wenn wir davon ausgehen, und wir tun das zumindest, dass die Zukunft unseres Geschäfts der markengebundene Inhalt auf den digitalen Vertriebskanälen spielt und insbesondere auf den mobilen Vertriebskanälen, das heißt auf dem, was aus Handys geworden ist, Smartphones, und aus dem, was aus den Tablets, also aus diesen neuen Lesegeräten, die ja noch ganz am Anfang einer Entwicklung stehen, werden wird in den nächsten 10 Jahren. Wenn das die Zukunft unseres Geschäftes ist und Papier in seiner Bedeutung geringer wird, ich glaube, die Zeitung hat noch eine großartige Zukunft, aber sie wird nicht mehr wachsen und sie wird weiter zurückgehen und sie wird in ihrer Bedeutung schwinden. Wenn das richtig ist, dann müssen wir alles tun, um sicherzustellen, dass wir auch mit diesen digitalen Angeboten auf den mobilen Geräten ein Geschäftsmodell haben. Und wenn jetzt, da soll uns keiner bei helfen, da wollen wir auch keine Subventionen, da wollen wir auch keine Steuererleichterung oder irgendetwas, wir wollen nur die Möglichkeit haben, das in einem fairen Wettbewerb zu tun. Und wenn uns jetzt bei diesem schwierigen, schmerzlichen, mit hohen Investitionen verbundenen Transformationsprozess ein sehr, sehr starker Player, nämlich die mit 8,5 Milliarden Euro Gebühren ausgestatteten öffentlichen rechtlichen Sender, insofern zum Wettbewerber werden, als man ja gar nicht mehr differenzieren kann, ist das jetzt ein Zeitungsanbieter oder ist es ein Fernsehanbieter? Denn auf diesen neuen Geräten, multimediale Angebote, fließt beides zusammen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir sind auch schon sowas wie kleine Fernsehanbieter. Und deswegen habe ich es immer verstanden, dass die auch tendenziell das Recht haben müssen, zu kleinen Verlegern zu werden oder auch zu großen Verlegern und Online-Angebote auch nutzen müssen, weil wir das so nicht mehr trennen können. Wenn das also auch richtig ist, dass man das so nicht mehr trennen kann und dass wir da plötzlich mit ganz neuen Wettbewerbern zu tun haben, dann kann es nicht sein, dass der eine mit 8,5 Milliarden Zwangsgebühren ausgestattet oder Steuern ausgestattet. Wie nennt sich das jetzt? Das hat noch einen anderen Begriff. Aber Haushaltsabgabe klingt auch nicht sehr viel freundlicher. Also jedenfalls damit ausgestattet, in diesem neuen entscheidenden Wachstumssegment alles kostenlos anbietet, aber das auf der Basis sehr starker Marken, sehr guter Inhalte, toller Archive, eines hohen und hochattraktiven Bewegtbildanteils, dann ist das ehrlich gesagt für die privaten Anbieter, die dann nur noch Zugang zu Werbung haben, im Kampf um Reichweiten nicht mehr zu gewinnen. Und deswegen hat es schon für uns eine gewisse Ernsthaftigkeit. Im Moment sind das alles kleine Zahlen. Sie können sagen, komm, wegen diesen 100.000 Exemplaren regt euch doch nicht so auf. Ja, aber wir haben vorhin diese Linie gesehen. Das kann eben schon in 5 Jahren anders aussehen. Deswegen hoffe ich doch sehr, dass die vernünftigen Stimmen innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen, und die gibt es, und eigentlich bin ich bei dem Thema eher zuversichtlich, dass die auch zu der Erkenntnis kommen, es muss irgendwie ein Modell geben, das das fairen Wettbewerb sicherstellt und das sicherstellt, dass beide überleben können. Denn zur Grundversorgung gehören nicht nur die großen Fernsehsender, sondern ich glaube auch die Vielfalt der Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland.
Herr Knappmann?
Ja, Lutz Knappmann von der Financial Times Deutschland. Noch eine Frage an Sie, Herr Lanz. Wie erklären Sie sich denn, dass der Aktienkurs von Axel Springer heute, wenn ich das gerade mal nachgeguckt habe, zwischen 5,5 und fast 8% runtergegangen ist?
Ja gut, die Börse, die Rationalität der Börse nachzuvollziehen, ist ja oft schwierig. Ich war überrascht, aber ich glaube, weiter kommentieren können wir das nicht und sollten wir es nicht. Also ich war überrascht, dass die, auch weil die ersten Analysten-Schätzungen ja alle durchaus sagen, jawohl, sie bleiben bei ihren, die meisten, die bisher sich geäußert haben, sie bleiben bei ihren Beiempfehlungen. Aber gut, so ist der Aktienmarkt und da muss man schauen, wie er sich die nächsten Tage wieder entwickelt.
Aber ich glaube generell, also so wahnsinnig überrascht. Überraschend ist es nicht. Wir liegen mit den Zahlen ziemlich genau im Analystenkonsensus. Also es ist keine Überraschung und es ist eine alte Börsenweisheit, sell on good news. Also ich glaube, insofern ist es durchaus auch rational, dass bei Veröffentlichung guter Zahlen dann viele erstmal Gewinne sicherstellen. Die Aktie hat ja ohnehin in den letzten Wochen zwischen 112 und 125 geschwankt. Also ich glaube, wir sollten es nicht so sehr auf den Tag bezogen sehen.
Frau Simon. Ich würde gerne eine Frage stellen zu den beiden, Gott sei Dank mittlerweile freigekommenen Journalisten der Bild am Sonntag aus dem Iran. Ich möchte gerne wissen, ob der Verlag Ihrer Ansicht nach, die Redaktion Ihrer Ansicht nach, aller Verantwortung gerecht geworden ist und alle Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen hat, und zwar im Vorwege, als diese beiden eingereist sind in den Iran, die ja, wie wir mittlerweile wissen, die Umstände zunächst ein Auslandsvisum ein Journalistenvisum beantragt hatten, dann eben ein Touristenvisum nahmen, um dort einzureisen, die relativ unerfahren sind, was die Umstände des Irans anbelangt. Welche Verantwortung hat der Verlag da übernommen? Haben Sie eventuell Fehler gemacht?
Zunächst mal möchte ich die Frage zum Anlass nehmen, mich auch nochmal in dieser Runde zu bedanken für die große Unterstützung, die wir in dieser Phase erfahren haben. Das waren ja wirklich sehr, sehr schwierige Monate, vor allen Dingen für die beiden Kollegen, die unter schrecklichen Bedingungen im Iran im Gefängnis waren, aber natürlich auch für die Mitarbeiter hier im Verlag, die sich große Sorgen gemacht haben. Und das war ein sehr, sehr gutes Gefühl zu spüren, dass es dann, wenn es wirklich auf solche Sachen drauf ankommt, dann gelten auch Wettbewerbs- und Konkurrenzaspekte nicht mehr, sondern dann hält man in diesen grundsätzlichen Fragen, wo es auch um Pressefreiheit geht und natürlich um Menschenrechte, hält man zusammen. Also vielen Dank dafür. Zu der Frage nach Verantwortung und guter Vorbereitung. Ich glaube, dass man immer, wenn man sowas im Rückblick anguckt, eine ganze Menge Dinge findet, wo man im Rückblick sagt, das hätten wir besser machen können, das hätten wir anders machen können, heute sind wir schlauer. Ich glaube auf der anderen Seite, dass die beiden Kollegen, die sich wochenlang auf diese Geschichte vorbereitet haben, die mit sehr vielen Experten, mit Iranern, mit Sicherheitsexperten gesprochen haben und die sich sehr wohl einen sehr gut durchdachten Weg überlegt hatten, wie sie ins Land reinkommen, wie sie an diese Geschichte rankommen und wie sie dann auch schnell wieder rauskommen. Der Weg war übrigens ein bisschen anders, Frau Simon, als Sie es gerade beschreiben. Ein Journalistenvisum wurde nie beantragt, das ist nicht richtig, aber es gibt ja manche Gerüchte in dem Zusammenhang. Es ging von Anfang an um eine touristische Legende, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, die Chefredaktion, die diese Abwägung getroffen hat, die das nicht mit dem Vorstand abgestimmt hat, wir haben das aus der Presse erfahren, das ist aber auch in Ordnung. Die Chefredaktion hat sich das sehr genau überlegt und hat natürlich abzuwägen gehabt, ob man dieses Risiko eingeht, das übrigens die beiden ganz genau kannten. Auch mit ihrer Familie darüber viel gesprochen hatten und mit anderen, die sich dieses Risikos sehr bewusst waren. Man hat sich in der Abwägung entschieden, das Risiko einzugehen, denn es ist natürlich auch schwierig, wenn ich jetzt höre, dass manche empfehlen, ja, also in nicht-demokratische Länder, da sollte man auch nur einreisen, wenn man ausdrücklich erwünscht ist. Also das muss ich sagen, dieses Statement wundert mich sehr, denn ich hatte es immer so verstanden, dass das gerade der Punkt ist, wo Journalismus wirklich ernsthaft wird und wo er wirklich wichtig wird, wenn es darum geht, in Dinge hineinzuleuchten, die eigentlich unbehelligt bleiben wollen und vor allen Dingen eben in nicht demokratische Systeme hineinzuleuchten und in Menschenrechtsverletzungen. Und darum ging es in diesem Fall ja in gravierendster Weise. Man muss sich den Anlass ja schon noch mal vor Augen führen. Eine Frau, die zum Tode verurteilt wurde, weil sie sozusagen Postmorte im Ehebruch begangen habe. In der Abwägung, das dann sein zu lassen und eine Recherche zu unterlassen, ist eine Kapitulation des Journalismus, die ich für noch gefährlicher halte. Und insofern sind die Kollegen in der Abwägung dazu gekommen, diesen Weg zu gehen. Und so wie die Chefredaktion hinter den beiden Kollegen steht, stehen wir hinter der Chefredaktion. Dennoch führen wir natürlich eine Diskussion, was können wir in Zukunft noch besser machen und wie können wir das Risiko noch weiter minimieren, völlig klar.
Herr Gericke, gilt Ihr Handzeichen noch oder hat sich das erledigt? Doch. Dann denke ich, ist das die Schlussfrage? Wer sonst noch? Nein? Herr Lipinski noch.
Entschuldigung, die Frage war jetzt eigentlich nicht gedacht, aber weil Sie es gerade so gesagt haben. Das heißt, dass die beiden festgenommen wurden, haben Sie dann nicht quasi mit Festnahme von Ihrem Chefredakteur Diekmann erfahren, sondern erst einen Tag später aus Zeitung?
Der Chefredakteur ist Herr Meier. In diesem Fall war das ja Redakteure der Bild am Sonntag. Und ich muss mich jetzt versuchen zu erinnern, nee, ich glaube, ich habe das unpräzise formuliert. Wir haben das an dem Tag erfahren durch einen Anruf, glaube ich. Nicht aus der Zeitung, oder? Haben wir es aus der Zeitung erfahren? Ich weiß es.
Aber die Auslandseinsätze von Journalisten müssen ja nicht mit dem Vorstand abgestimmt werden. Das ist immer
Sache. Nein, aber ich glaube schon, es ist übrigens, es war nicht eine Zeitung, sondern es war eine Online-Nachricht, die uns erreicht hat. So war es in der Tat, ja. Es war irgendwo eine Agenturnachricht, die über online gekommen ist, klar.
Ja. Das Chart ist jetzt schon korrigiert.
Gut.
Renate Meinhof von der Süddeutschen Zeitung. Ich habe eine Frage an Herrn Döpfner, die jetzt nichts mehr mit den Zahlen zu tun hat. Die Fragen sind alle gestellt worden, sondern zu dem aktuellen politischen Ereignis von gestern, dem Rücktritt von Herrn zu Guttenberg. Wir haben in dieser Woche einen Spiegeltitel, einen Brandtitel, würde ich sagen, was die Bild betrifft. Und es geht um die sehr starke Positionierung in der Causa Guttenberg. Jetzt, wo er zurückgetreten ist, mögen Sie vielleicht noch zwei Sätze sagen zu diesen Vorwürfen, die doch sehr laut waren in den letzten Tagen?
Ja, grundsätzlich glaube ich, wenn man so wie wir so in den eigenen Titeln austeilt, dann muss man auch einstecken können. Also wir sollten uns da nicht beklagen über eine Spiegelgeschichte. Im Übrigen finde ich, die Spiegelgeschichte hat den großen Vorteil, dass sie ja in der Struktur sehr fair ist. Es gibt 11 Seiten Vorwürfe, aber dann gibt es eben auch 2 Seiten, wo der Chefredakteur die Möglichkeit hat, seine Sicht der Dinge darzustellen. Und das finde ich journalistisch fair. Und insofern kann sich jeder den Spiegel vorhalten und sich dann seine Meinung bilden. Was die Situation Guttenberg betrifft, also erstmal, ich glaube, meine Privatmeinung tut nichts zur Sache, eben auch im Unternehmen nichts zur Sache. Und das sehen Sie auch an unserem Portfolio, das ja sehr heterogen darüber berichtet hat. Vom Hamburger Abendblatt über die Welt bis zur Bild am Sonntag bis zu Bild selbst, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Phasen. Wobei ich glaube, auch selbst bei Bild, wenn man genau hinschaut, ist es ein bisschen differenzierter zu sehen. Also wenn Sie zurückschauen in der Kundus-Affäre, sind die unangenehmen Nachrichten für Guttenberg durch Bild produziert worden. Die Feldpost-Affäre ist durch Bild ausgelöst worden. Die Gorch-Fock-Affäre ist durch Bild ausgelöst worden. Also ich glaube, auch da ist so diese Wahrnehmung, Bild hat eine Kampagne für Guttenberg gemacht, vielleicht ein bisschen einseitig. Man kann auch sagen, andere haben vielleicht auch eine gegen ihn gemacht und Bild hat nicht daran teilgenommen. Also möglicherweise ist die Wahrheit ein wenig komplexer. Wichtig ist mir, dass das Haus insgesamt da heterogen aufgestellt ist und einfach in der unterschiedlichen Positionierung journalistisch über diese ernstzunehmende Affäre berichtet hat.
Dann bleiben mir nur noch 3 Dinge. Erstens, am 30. April 2012 endet der analoge Fernsehsatellit. Die nächste Live-Sendung des Medienmagazins auf Radio 1 am 12. März 2011. Und vergessen Sie nicht,
Ihre Antennen zu erden.